So, wir sind on air.
Wir sind on air. Jetzt wird's ernst.
Oh ja. Die Leute wissen gar nicht, was auf sie zukommt, glaube ich, mit dem hier. Aber
ich habe mich jetzt gerade gefragt, kennen die Leute uns? Also, wenn ihr vielleicht uns jetzt gerade hört, wisst ihr, wer wir sind?
Vielleicht nicht. Vielleicht müssen wir uns einfach vorstellen.
Gut, dann stellen wir uns vor, Max. Jetzt habe ich dich schon vorgestellt. Aber jetzt erzähl mal was über dich, was die Leute noch nicht wissen.
Alles klar. Ich bin die unangenehmste Frage, die Jamala im ukrainischen Vorentscheid stellen kann, Max.
Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall viel, viel besser als mein Intro oder meine Vorstellung. Denn ich war einfach nur ganz schlicht die Background-Tänzerin der Trackshitters zu Wocky mit deinem Popo. Rick.
Ja, aber die waren doch cool. Die haben doch so einen Neon-Hintern gehabt, oder?
Ja, aber die wurden letzter. Ich verstehe es bis heute nicht.
Ich habe es aber gefeiert damals. Und die haben gegen Conchita Wurst gewonnen. Die haben gegen Conchita fucking Wurst gewonnen, die dann den SD gewonnen hat. Das ist schon übel. Das war so zwei Jahre vor ihrem Sieg, 2012.
Genau. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein auch, oder habe mir damals schon gedacht, was wäre gewesen, wenn Conchita damals schon gewonnen hätte? Dann wäre sie ja mit Sicherheit zwei Jahre später nicht nochmal angetreten.
Genau. Und
hätte sie dann mit dem ersten Song auch den ESC gewonnen? Hätte sie gegen Loreen mit Euphoria gewonnen?
Nee, das hätte sie nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Es war einfach right time, right place und so weiter. Aber wir sind nicht da, um über die Trackshitters zu sprechen.
Ja, aber da siehst du doch mal.
Eigentlich auch schon.
Da siehst du doch mal, es hängt alles irgendwie zusammen und das Universum will immer nur das Beste. Das merkt man auch beim ESC.
Richtig, weil ESC ist wirklich ein Universum. Und darüber sprechen wir, weil das ist, Achtung, ESC Byte. Das ist der Laber-Podcast von Max und Rick von ESC Kompakt. Wir können aber auch Rick und Max sagen. Das ist, ich habe da kein Ego-Problem.
Ja, das sagt er jetzt. Sobald die Mikrofone aus sind, gibt's wieder voll den Streit darüber.
Ja, genau, dann heißt es wieder so, wieso regt's das? Nee, mir ist es eigentlich egal. Und es ist, wie gesagt, einfach ein Laber-Podcast über den Eurovision Song Contest. Das ist kein Konkurrenzprodukt zu unseren Live-Streams, die wir bei ESC Kompakt machen. Da werden aktuelle Themen, aktuelle ESC-Vorentscheide und generell ESC-News besprochen. Hier ist es so ein bisschen, ich will nicht sagen gechillter, weil unsere ESC-Streams sind nicht ja ungechillt, außer kurz nach dem ESC, nach dem deutschen Vorentscheid. Ja, aber wir sprechen hier so ein bisschen generell über die ESC-Bubbles.
Ein bisschen weniger strukturiert, kann man vielleicht sagen.
Weniger strukturiert, das haben die Leute schon nach den ersten 3 Sekunden gemerkt, alles bieten außer Struktur, aber hey, wir begleiten euch einfach ESC-mäßig beim Abwasch, beim über die Autobahn fahren. Das ist, ich nenne gerade die Beispiele, weil das sind so die Orte und Zeiten, an denen ich Podcasts höre. Also vielleicht.
Oder einfach beim Einschlafen, also als Einschlafhilfe. Vielleicht sind unsere Stimmen.
Ja, vielleicht sind es unsere Stimmen. So nee. ASMR. Ja, wir können so ASMR-Elemente dann einfügen, so rascheln oder irgendwie sowas.
Okay, können wir zwischendurch einbauen. Auf jeden Fall. Ja. Gerade wenn es so passt, wenn wir über Loreen sprechen, machen wir so eine Klangschale und so ein paar Yoga-Vibes bauen wir dann ein. Dann wird die Stimme ganz ruhig. Genau. Ja, das können wir auf jeden Fall gerne machen. Bei Lordi wird es dann halt ein bisschen lauter, aber gut.
Richtig. Und heute haben wir uns überlegt, was machen wir denn so für den Auftakt? Und es muss ja etwas sehr Nerdiges, ESC Freakiges sein, also der ist ja nicht freakig genug, aber Rick und ich hatten es vor der Sendung über den offiziellen ESC-Eisberg. Und ich weiß nicht, ob die Leute da so Bescheid wissen über diese ESC-Eisbergs.
Also ich dachte immer, ich bin der größte ESC-Freak auf diesem Planeten und selbst ich wusste nichts von diesem Eisberg. Deswegen, ich glaube, dass die meisten Menschen, die uns jetzt heute hier zuhören oder wann auch immer zuhören, darüber noch nie was gehört haben. Aber du kannst es ja gerne mal erklären, Max.
Also, es gibt ja das Eisbergmodell und es beschreibt ja Dinge erstmal oberflächlich und dann geht, je tiefer es geht, also unter die Wasseroberfläche und dann halt, wie gesagt, tiefer, wird es immer detaillierter, immer komplexer, dunkler. Und so ist es auch beim ESC-Eisberg. Und es wird jedes Jahr von den ESC-Fans auf der ganzen Welt zusammengestellt. Und ich dachte, das passiert dann einfach am Ende der Saison. Da trägt halt jeder was zusammen. Vielleicht gibt es eine offizielle Zeremonie oder sowas. Aber jeder trägt so ein bisschen was zusammen. Aber ich habe mich geirrt. Es gibt schon jetzt einen ESC-Eisberg. Und der ist so komplett voll. Und der ist so detailliert. Und wir sind mitten in der Saison. Das heißt, also uns fehlen noch die Hälfte der Songs. Im Zeitpunkt der Aufnahme fehlen uns echt noch die Hälfte, oder? Oder nee, ein bisschen weniger.
Ja, wir hatten da, ich habe da vor kurzem auch mit den Kollegen von ESC Kompakt drüber gesprochen. Ich glaube sogar während eines Livestreams. Und da ist uns aufgefallen, dass die Hälfte schon da ist. Also ich glaube, wir haben jetzt schon über 20 Songs.
Ne? Okay. Ja, aber trotzdem, es kann noch einiges passieren. Vor allem passiert ja das Main Event und die Proben. Natürlich. Das sorgt ja alles immer für ganz viel Drama und für ganz viele Schlagzeilen. Das kommt ja noch. Das heißt, ich glaube, es wird kein Eisberg, sondern Eisgebirge. Und so, damit ich mal Beispiele nenne. Also ganz oben in der Oberfläche sieht man halt solche Dinge wie der neue Slogan des ESCs, der immer bleiben wird jetzt für unbestimmte Zeit,
United by Music. Der gar nicht so neu ist.
Ja, genau. Ja. Dann die Teilnahme von Israel wird noch so diskutiert. Das ist auch so ein übergeordnetes Thema, dass es überhaupt in Malmö stattfindet, dass Luxemburg wieder am Start ist.
Also dann die offensichtlichen Sachen, die man halt auch bei einem Eisberg sieht, man ja nur die Spitze des Eisbergs, wenn man auf dem Wasser rumschippert. So, und deswegen, so ist es ja auch gemeint, dass man halt nur die offensichtlichen Sachen erstmal ganz oben hat. Ja. Aber dann wird es ja düsterer, umso weiter man runtergeht,
und,
ne?
Genau. Und eigentlich schon nach im zweiten Teil, also genau unter der Wasseroberfläche. Da sind nämlich so Sachen schon eingetragen, wie was, wie ich kündige. Also die internationalen ESC-Fans haben das schon zu einem Thema gemacht. Ich kündige.
Ja, gut, der Song wurde ja wirklich international gehypt. Also ich glaube, wenn du ESC-Fan bist und nicht einer von der Sorte bist, die wirklich bis ganz zum Schluss warten, welches Land welches Lied schickt, dann hast du sowas bestimmt auch international mitgekriegt. Weil ich kündige, das ist ja echt viral gegangen.
Ja, German Hammer Lady.
Ja. Mann, das wäre so gut gewesen.
Das wär, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich war ganz am Anfang, war ich ein bisschen skeptisch. Und dann hat das Lied mich also voll gepackt. Vor allem der zweite Teil des Songs. Und irgendwann war ich voll dabei und dachte immer, oh, das ist unser Jahr. Wenn die dabei sind, damit starten wir voll durch. Ja. Ich glaube aber mittlerweile sind so viele Fun-Acts.
Ja.
Freak-Acts dabei.
Genau.
Mittlerweile würde ich mir dann wiederum Sorgen machen, weil nicht jeder Freak-Fun-Act wahrscheinlich dann so viel vom Televoting-Kuchen abbekommt, wie die Leute vermuten. Weil ich glaube, die werden sich ein bisschen was werden, die sich klauen müssen, so Finnland, Kroatien und was noch so dabei ist und voll aufs Televoting abzielt.
Ja, das glaube ich auch. Also das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich habe am Anfang der einzige Kritikpunkt bei Ich kündige war für mich so, oh gut, dann ist es halt wieder Deutschland macht den Vorjahreshype irgendwie nach und kann sich nichts Eigenes einfallen lassen, weil es halt so ein bisschen, es war nicht unbedingt eine Kardia-Kopie, ich weiß nie, wie man den ausspricht. Cha-cha-cha, Mensch. Sondern es war halt so inspiriert, ne? Es war halt so ein lustiger Party-Techno-Banger oder Techno-inspiriert, also einfach hart und aber irgendwie auch lustig. Und ja, aber wie du sagst, ich glaube auch mittlerweile gibt's davon ja echt viele. Zum Beispiel auch Songs, die wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht kennen, wie zum Beispiel der Niederländer, beziehungsweise vielleicht kennen wir den Song dann ja doch schon. Also zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, kennt man den Song wahrscheinlich dann.
Ja, aber der bringt ja keine Rockballade. Das wird schon voll der Freak-Beitrag. Aber, wobei Freak ist jetzt auch nicht schlecht gemeint. Es ist einfach nur so ein typischer Fun-Beitrag. Und es wird sowas. Also der Friesenjung, der wird jetzt nicht mit einem mit was mega ernst ist. Man sah das ja schon in diesem Dings-Clip, in diesem Werbeclip, der rauskam.
Ja, stimmt.
Aber ja, ich kündige naja, es schon
also, dabei. Es wird auf jeden Fall kein Song sein, der bei der Jury extrem abräumt, sondern eher ein Televote-Song.
Nee. So, und dann geht's also auf der und dann geht's schon mal eine Ebene drunter. Willst du da mal was raussuchen?
Ja, wir haben, also es ist Wahnsinn, was alles passiert so über so eine Vorentscheidssaison und auch wirklich Sachen, die man überhaupt nicht mitbekommen hat. Also da werden wir jetzt heute, glaube ich, noch so ein paar Themen anschneiden, wo ich davor auch dachte, was zur Hölle, das ist so, so speziell, davon habe ich noch nie was gehört. Hier stehen so Sachen wie zum Beispiel, dass der norwegische Rick. Song 1000 Jahre alte Lyrics hat und deswegen die Lyrics abgeändert werden mussten. Okay, das habe ich jetzt mitbekommen. Ich glaube, das ist auch noch was nicht ganz so extrem unbekannt war. Aber das sind auch so Sachen, ja, das ist halt schon sehr, sehr, sehr speziell. Vor allem, ich muss auch ehrlich sagen, wenn man Norwegisch nicht versteht, dann macht das jetzt keinen großen Unterschied. Also ich habe, oder hast du da irgendwas bemerkt bei dieser neuen Version?
Nein. Und ich glaube, ich habe mal mitbekommen, dass man das auch nicht wirklich merkt. Das ist in so einem Alt-Norwegisch.
Ja.
Irgendwie so, dass man, nee, also passt. Wer wird es dann merken? Aber muss nicht die Ukraine auch mal was dann umtexten?
Was ja, dann auch die, so altertümlich. Schumm wurde doch umgetextet.
Genau,
aber danach. Ja, es war danach immer noch genauso geil. Ah, was ich jetzt hier ja, aber auch stimmt. noch gesehen habe, und da ist der Max natürlich Experte, weil wer es noch nicht weiß, Max ist leidenschaftlicher, ganz klassischer Spanier. Zumindest irgendwie anteilig. Und manchmal kommt es auch raus. Manchmal kommt dieses Temperamentvolle dann auch tatsächlich raus.
Echt? Ich finde mich eigentlich ziemlich gechillt. Ich finde, du hast dann eher manchmal so die...
Hä? Was soll das jetzt heißen?
Ich finde schon, das, also wenn du mal so Feuer und Flamme bist oder dich über was aufregst, ich finde mich da gechillt. Aber ja, ich weiß, es geht auch bei mir. Es geht auch bei mir anders. Aber was meinst du jetzt genau?
Oh Gott, jetzt haben wir, glaube ich, voll die hohen Erwartungen irgendwie geschürt bei den ganzen Leuten, dass sie denken, oh Gott, wann rastet er endlich aus? Wann beefen sie sich an? Wann schlägern sie sich während des Podcasts? Also ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht. Aber
nein.
Wer weiß. Wir garantieren es nicht.
Genau. Bleib dran. Aber was hast du jetzt gemeint? Also das.
Ach so, ja. Hey, ich schweife schon wieder ab. Und zwar, du bist Spanier, genau deswegen. Ich habe nämlich hier gerade was entdeckt bei diesem Eisberg-Thema. Und zwar, dass der Televote-Gewinner bei Benidorm sich nicht qualifiziert hat. Und ich muss jetzt gerade erstmal überlegen, was es damit auf sich hat. Aber das bezieht sich auf dieses erste Halbfinale, wo diese, ich sag immer diese Kinderband, weil für mich war der Song irgendwie so, klang so nach Kindergeburtstag. Der hat sich ja, der ist ja nicht mal ins Finale gekommen, obwohl der im Televote die meisten Stimmen gekriegt hat. Wie hieß diese Band nochmal?
Mantra?
Hießen die so?
Ich glaube, die ist Mantra, ja.
Also ich
weiß, wer die sind. Das waren Mantra. Ich weiß, wer die sind, weil übrigens einer davon war mit Blas Cantó in einer Band. So eine Boyband hatten die.
Ich dachte, was
anderes. Nee. Hätte auch sein können, aber nee. Die waren nur in einer Band. Und okay. Das Televoting bei Benidorm Fest ist sowieso ein Thema für sich. Also das ist ein Podcast für sich, weil da läuft immer irgendwas schief und da hat man eh das Gefühl, dass ein paar Sachen gedreht werden und das ist, also keine Ahnung, es waren auch nur, waren es 5000 Stimmen im ersten Semifinale und dann hieß es, dass die auch noch echt krasse Unterstützung bekommen haben und mit SIM-Karten irgendwas gedreht haben und das hieß es ja schon im ersten Benidorm-Fest mit Tanju Gaidas, die ja mit über 75% oder sowas der Stimmen des Televoting gewonnen haben und Chanel irgendwie, keine Ahnung, also echt wenig Prozent. Dritte war im Televoting, aber das war auch etwas, was also wirklich nicht im Verhältnis stand. Also, weil halt viele Leute gesagt haben, Chanel, die fährt jetzt nach Turin. Dabei will sie das spanische Publikum gar nicht. Die wollten doch Tanchugaders. Und ich so, ja, Leute, wäre das Publikum so ausgerastet bei Tanchugaders, dann hätten die danach ja ein Mega-Hit in Spanien gelandet und wären in aller Munde gewesen und keine Ahnung. Aber das blieb ja voll aus. Also, den Erfolg hatte tatsächlich Chanel. Und es war eine Momentaufnahme einfach. Ja, genau. Es war Galicien. Also für die Leute, die nicht Bescheid wissen, die Tanchugaders bei Benidorm Fest, also im ersten Benidorm Fest, die kamen aus Galicien, die haben auf Galizisch gesungen und es war so ein sehr traditionelles Lied. Und in Spanien gibt es ja sehr viele Regionen mit sehr viel regional-nationalstolz. Und die haben es da komplett übertrieben mit der, was ist übertrieben? Jeder kann jeden so unterstützen, wie er möchte. Aber für die war das dann so, die haben sich zum Ziel gesetzt, nee, wir müssen dieses galizische Lied jetzt zum ESC hieven. Und nach dem ESC war dann vorbei. Also nach dem ESC war dann, okay, Chanel und die ist jetzt die erfolgreiche. Und wobei, was aus Chanel wurde und warum sie nicht mehr ihren Slow-Mo-Tanz tanzen darf, das ist nochmal eine eigene Podcast-Folge.
Was?
Da kam's nämlich, ja, sie darf das nicht mehr.
Das habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen.
Ja, ihren Slow-Mo-Tanz, für den sie ja berühmt wurde, darf sie nicht mehr tanzen. Was? Der Choreograf, dieser amerikanische Choreograf, der dafür zuständig war, ja. Kyle Hanagami, glaube ich, der ja für Jennifer Lopez und alles mögliche Choreografie macht, der hat sich komplett mit dem spanischen Fernsehen verkracht.
Oh.
Und letztendlich auch mit Chanel. Und der hat es jetzt durchgeboxt, dass er einfach alle Rechte an diesen Tanz hat. Und sie das nicht tanzen darf. Ja. Sie darf nicht tanzen.
Ja, okay, aber wie will er das kontrollieren? Also ich meine...
In dem Moment, wo er das halt einfach sieht...
Also sie darf ihn halt öffentlich nicht mehr aufführen, oder wie?
Ja, oder lasst bei ihm in einem Konzert jemanden ein Handy haben und das aufnehmen und dann dreht der Kyle dann durch.
Hä, wie bescheuert.
Ja, das ist, und sie wird jetzt, Chanel wird jetzt wirklich im Radio ganz oft darauf, oder in anderen Interviews, darauf angesprochen und es ist immer no comment. Sie sagt, irgendwann erzähle ich es vielleicht, aber no comment, sie darf einfach nicht mehr das Ding tanzen.
Okay. Krass.
Aber gut, genug zu Spanien.
Gut, aber dann würde ich halt einfach so ein paar Tanzschritte abändern und so ein bisschen abwandeln, so zwei Moves auslassen oder sowas und dann ist es ja schon nicht mehr der Tanz.
Ja, keine Ahnung. Oder? Ich meine, sie war ja auch in Israel und hat mit Noah Kirel hat sie auch getanzt und da hat Noah Kirel ihren Tanz angefangen und sie war daneben und hat halt einfach Freestyle irgendwas anderes gemacht. Das war so.
Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Krass.
Ja. So, dann gehen wir mal eine Stufe tiefer.
Ich noch kurz ansprechen wollte, weil das finde ich wirklich auch ein interessantes Thema. Okay, wir können das vielleicht auch nochmal irgendwann größer aufziehen, aber ich finde dieses Regionalvoting auch immer eine interessante Sache. Vor allem, weil man muss auch ehrlich sagen, dass das ja in Deutschland vielleicht nicht ganz so patriotisch irgendwie vorkommt wie in anderen Ländern, aber ich erinnere mich, also mich erinnert diese ganze Thematik so ein bisschen an La Brass Banda. Weiß nicht, ob du das noch weißt.
Ja.
2013.
Ja.
Das war ja so die einzige Band, die wirklich so traditionell irgendwie auch in Mundart, glaube ich, auf Bayerisch diesen Song am Start hatte. Und die wurden auch in diesem Radio-Voting so extrem hoch gepusht und ich frage mich immer, weil du auch jetzt gerade meintest, dass die Band, deren Namen ich nicht aussprechen kann, die gegen Chanel verloren haben, die waren dann ja auch vom Fenster weg, ne? Ob das wirklich ist, weil die Leute das Lied gut finden oder ob es da wirklich einfach nur um diesen Regionalstolz sozusagen geht? Also warum wird für die so extrem abgestimmt in dem Moment?
Es gibt ja sehr oft solche Beiträge, also nicht nur in Spanien, also es war ja auch zum Beispiel im selben Jahr so, dass in Frankreich dieser bretonische Beitrag gewonnen hat.
Ja, stimmt.
Und auch da hat man gesagt so, ey, das ist aber eher bretonisch. Und jetzt haben wir dieses Jahr ein ganz aktuelles Beispiel und zwar in Sanremo, dieser ich weiß nicht, wie er heißt.
Oder wie man ihn ausspricht. Ja, also der war
Zweiter
geworden, glaube ich, ne?
Genau, der ist Zweiter geworden, hat irgendwie auch 70% des Televotings gewonnen.
Ja.
Und war anscheinend Napolitaner oder ist Napolitaner und dann hat man halt immer, weil ich bin kein Italiener, aber man hat das immer dann überall gelesen von Italienern, dass sie gesagt haben, ach, das sind die ganzen Napolitaner, die da anrufen, weil er hat in diesem Dialekt gesungen. Den ich noch nie so vorher gehört hatte. Und er hört sich wirklich, also ich habe da wirklich stellenweise gedacht, okay, ist es Rumänisch, ist es jetzt Portugiesisch, ist es.
Ich dachte, aber das ist Albanisch. Dieser, für mich hat es sich wie Albanisch angehört.
Genau. Ja, aber es ist dieser Dialekt. Und da hat man auch gesagt, ey, die pushen den voll hoch. Also ich glaube, manchmal ist es ein Faktor, manchmal gar nicht, weil bei Benidorm Fest haben jetzt auch zwei Songs auf Katalanisch mitgemacht und und wenn jemand nationalstolz ist in Spanien, dann sind es die Katalanen. Ja, und stimmt. Die haben jetzt aber dafür nicht unbedingt angerufen. Also die haben da nicht mal den Drive gehabt. Ich glaube, es ist punktuell.
Es gab ja auch sehr viele Diskussionen darüber, warum denn nicht mehr abgestimmt wurde in Spanien. Das habe ich jetzt schon, glaube ich, die letzten 2-3 Jahre mitbekommen. Und da sagt man ja immer wieder, dass die Kosten irgendwie zu hoch sind. Das unterscheidet sich ja auch sehr von Land zu Land, wie viel man zahlt für so einen Vorentscheid, Anruf.
Genau, genau. Und in Spanien wurden dann auch da gab es immer mehr Forderungen jetzt für eine App, für eine Voting-App einfach.
Aber Voting-App, das wird eingeführt nächstes Jahr? Oder?
Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich mir so unsere Iceberg-Chart angucke, dann sind diese Apps auch ganz oft vertreten, weil es da auch immer wieder für Probleme sorgt. Irgendwie. Wo war es in Tschechien?
Was war das für eine Überleitung, Max? Also, da bin ich jetzt schon echt stolz auf dich. Ja, genau. Was ist es? Was hast du denn da gerade entdeckt?
Nee, ich muss, oder? Das war doch in Tschechien oder irgendwo, wo die App so gestreikt hat. Und war es auch nicht die App, die in der Ukraine für so ein
für
Drama gesorgt hat? Und war es nicht du, der Ukraine Beauftragte beim ESC, beim Live-Blog?
Ja, ich habe den Live-Blog gemacht zur Ukraine und ich saß so 3 oder 3,5 Stunden, geht ja dieser Vorentscheid, und ich saß so da und dann am Ende hieß es, oh, jetzt das Ergebnis, weil wissen wir jetzt gerade noch so gar nicht, ob das heute überhaupt noch kommt. Und ich dachte mir so, was? Ich dachte wirklich erst, dass der Moderator versucht, lustig zu sein und halt irgendwie so einen Witz eingebaut hat. Und dann gab es einfach wirklich das Ergebnis und ich saß 4 Stunden am Laptop und das Ergebnis war am Ende einfach nicht da und kam erst einen Tag später. Ja, weil die App eben zusammengekracht ist.
Können wir kurz darüber, wir haben es von den Apps, aber können wir kurz darüber sprechen? Ich weiß, wir hatten es auch in unserem Livestream darüber, aber diese fucking ukrainische Jury immer, die in keinem Land so austeilt wie in der Ukraine, und deswegen war auch mein Intro Jamala geschuldet, weil es war, die haben das ja über YouTube gestreamt mit englischem Kommentar,
ja,
oder halt Übersetzung, weil der Vorentscheid ja schon aufgenommen wurde, und nach den Beiträgen darf ja die ukrainische Jury ihren Senf dazugeben. Und der ukrainische Senf, madre mia, der ist schon, also die teilen also wirklich aus. Ist ein scharfer Senf. Vor allem von jedem. Ich wollte gerade sagen, vor allem von Jamala und von Ding, aber ja eigentlich von jedem. Und ich fand es so krass, weil die haben dann ihre Statements so abgegeben, ihre Bewertungen, und man hat diesen Unterton gar nicht wahrgenommen. Und dann kam die Übersetzung, und die Übersetzung war dann so,
ja.
Your song is maybe not fitted for Eurovision. Also, you have to work on the first on the first verse, because it's not that good. And also, if you...
Vor allem fand ich den, also der wer Kasaduchka eigentlich ist, der hat dann einfach zu einer Teilnehmerin gesagt, your song is boring. Also auf Ukrainisch natürlich, aber so wurde es halt übersetzt. Und ich dachte so, was? Das kann er doch nicht einfach so sagen.
Ja, genau. Und dann hat er das zum allerersten, das war übrigens, das Lied fand ich ganz cool, auch wenn es ein bisschen, es hat sich sehr wiederholt, es war dieses La, na, 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 na.
Ach ja, ja, das fand ich auch cool.
Aber es hat sich halt das Lied nach 30 Sekunden dann nicht erzählt gehabt. Und ja. Zudem hat er gesagt, ey, wie alt bist du überhaupt?
Was?
Ja, wie alt bist du überhaupt? Ich dachte kurz, wir sind hier beim Junior ESC und keine Ahnung. Ach
ja, stimmt. Ja, genau, doch, doch. Das habe ich mit. Aber das habe ich jetzt nicht so als so beleidigend wahrgenommen. Oder meinst du schon?
Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Aber der geilste Moment, und deswegen habe ich mich ganz am Anfang so genannt, der geilste Moment der bei dem ukrainischen Freund, das war einfach Jamalas Frage an Maruf.
Ja, ja.
Das war einfach so geil. Und ich zitiere das noch täglich, nicht täglich, aber ich zitiere das schon oft bei Leuten, bei denen ich weiß, die kennen das. Als sie Maruf gefragt, als sie kurz, die war ja, das war ja schon zum Scheitern verurteilt, weil sie war irgendwann mal in der Krim aufgetreten oder man hat vermutet, dass sie auf der Krim war, nach der Annexion.
Ja, und sie ist, glaube ich, das Problem war ja, dass sie über Russland irgendwie dahin geflogen ist. Irgendwie,
ja,
das
ja,
war,
genau, glaube ich, ein Thema. Und in Russland noch auch ganz beliebt ist und so weiter.
Ja, ja.
Und dann dachte sich Jamala tatsächlich, nee, wir machen jetzt so ein Roleplay. Ich mache jetzt so, als wäre ich, weil es war ja der Vorentscheid für den ESC in Tel Aviv 2019.
Ja.
Und dann hat sie sich gedacht, nee, ich mache jetzt ein Roleplay, in dem ich mache jetzt so, als würde irgendein Journalist Maruf nach der Krim fragen. Was ja, solche politischen Fragen, die werden ja gar nicht mehr gestellt, also die werden ja gleich aussortiert. Also
ja, also das war so merkwürdig, dieser Moment.
Maruf, I have uncomfortable question to you. Ich werde es nie vergessen. I have uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? Und dann die andere ist jetzt auch nicht Maruf ist jetzt auch nicht die temperamentvollste. Die guckt dann einfach nur so Achselzucken und sagt, Ukraine, of course. Und die andere fängt an zu klatschen, so, okay. So Test bestanden. Okay.
Du hast das wirklich perfekt imitiert.
Ja, das ist so krass.
Vor allem aber, was man auch noch dazu sagen muss, die Maruf, wie du sagst, die war halt echt nicht temperamentvoll und hat auch so immer so schläfrige Augen gehabt. Also so, als ist ihr das eigentlich gerade komplett scheißegal und
dann
hat sie das eigentlich gar nicht nötig.
Ja, war es auch, glaube ich.
Das ist so ein skurriler Moment. Und ich dachte auch in dem Moment, dass sie eh weiß, dass sie nicht zum ESC darf, selbst wenn sie gewinnt. Aber am Ende hat sie ja gewonnen und da hast du wirklich ihr so diese echte Freude angesehen. Also ich glaube wirklich, dass sie dann zuerst schon dachte, okay, ich habe jetzt den Vorentscheid gewonnen, ich darf jetzt zum ESC. Und dann war ja danach, hat er erst dieses richtig heftige Drama angefangen, wo dann immer wieder überlegt wurde, nee, es geht eigentlich nicht, weil sie ist ja zu pro-russisch, obwohl sie das gar nicht so gesagt hat. Ey, und ich denke mir wirklich bis heute noch, wie, das ist genau dasselbe wie mit dieser Conchita-Frage am Anfang, die wir hatten. Wie wäre der ESC 2019 ausgegangen? Hätte Duncan Lawrence wirklich gegen Maruf gewonnen? Also die Jury mit Sicherheit. Aber ich glaube Maruf, weil das war so provokant und das war so ein Televote-Gewinner, glaube ich. Ich glaube, sie wäre wirklich eine Gefahr geworden.
Ich glaube, Arcade hätte so oder so gewonnen tatsächlich. Ich glaube nur, das Televoting hätte sich ein bisschen aufgeteilt. Vor allem hätte Russland viel weniger bekommen.
Ja.
Weil Russland hat viel bekommen, trotzdem. Obwohl das Lied von Sergei Lazarev nicht so stark war wie das von 2016.
Ja,
aber ich auch. Die haben viel bekommen. Ich weiß gar nicht, wer so krass vorne war. So Kano auf jeden Fall.
Kano, ja stimmt. Die hätten halt ein bisschen
Italien weniger auf jeden Fall. Ja, genau.
Ja.
Die Schweiz hätte nicht davon profitiert, dass man
das so weit. Das stimmt. Ja, weil das war vom musikalisch in einem ähnlichen Genre.
Ja, also so ein bisschen Club-Stampf. Also.
Ja.
Aber ja, mit solchen Sachen fühlt man halt einfach so einen Eisberg.
Ach ja, aber die Maruf, also die, da muss ich echt sagen, das ist so ein verlorener Diamant der ESC-Geschichte. Die hätte ich echt gern gesehen.
Vieles hätte man, vermisst man, wie ich kündige. Ich glaube, noch in ein paar Jahren sagen wir, hey, ich kündige, wo die haben sich nicht beworben gehabt, aber zum Beispiel hier Electric Callboy.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich kündige, wird das neue Electric Callboy wahrscheinlich.
Ja. Und Electric Cowboy war das alte Mo.
Oder was ich jetzt gerade auch sehe, auch eine sehr skurrile Geschichte, das passt eigentlich auch ganz gut zum Thema verlorene ESC-Perlen. Und zwar gerade ganz aktuell hat ja Loredana Bertè den sanmarinesischen Vorentscheid, obwohl sie Riesenfavoritin war, nicht gewonnen, sondern sind wir wieder beim Thema Spanien.
Negada.
Das habe ich wirklich nicht kommen sehen.
Gar nicht. Null. Und da gab es nochmal so einen cringy Moment. Ich habe es nicht geguckt, aber ich habe dann den Clip auf X gesehen, eben als Twitter. Und zwar irgendwie, als die gewonnen haben und nochmal aufgetreten sind, sind schon die Leute aus dem Saal.
Ach so, ja, das habe ich gelesen. Nur. Das hab
ich gelesen. Aber ich habe den Clip gesehen und dann steht einfach nur die Sängerin von Megara dran und sagt, why are you leaving?
Echt?
Das ist so schlimm.
Oh nein. Das tut mir voll leid.
Mir hat es echt voll leid. Und ich finde, ich war schon bei Benidorm, also im Benidorm-Fest kein riesen Megara-Fan, also gar keins. Es ist nicht mein Style. Ich mag Rock, aber ja, also den ihr Style ist nicht so meins. Und auch dieses Lied ist okay, ist wirklich okay, aber
also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich mag keinen Rock eigentlich, aber deren Style finde ich irgendwie ganz cool. Vor allem den Benidorm-Fest-Song, den fand ich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht so bombastisch ankam. Und das San Marino-Lied, ich finde es okay, aber ich glaube, also irgendwie fehlt was. Also vielleicht kann man es noch ein bisschen überarbeiten.
Ich glaube, da wird nicht mehr viel gemacht. Vielleicht natürlich am Staging. Megara ist sehr, die lassen sich auf jeden Fall was einfallen, haben sie schon bei Benidorm, aber außer da.
Ich finde es halt nur so random, dass die jetzt für San Marino antreten. Also
ja, das stimmt.
Die haben ja nicht wirklich eine Connection. Okay, Spanisch, Italienisch ist von der Sprache her irgendwie verwandt zumindest, aber so, das ist auch die einzige Connection, glaube ich. Halt ein bisschen schade, ne? Ja. Aber gut. Loredana Bertè wollte ich eigentlich hier, weil ich es gerade gesehen habe. Genau, sie war ja schon beim Sanremo dabei und sie hat schon bei Sanremo irgendwie gemeint, ja, wenn sie gewinnt, will sie auf jeden Fall zum ESC, weil ihr Ex-Mann lebt in Schweden und sie will dem einfach so ein bisschen auf den Sack gehen, indem sie dann dort ist.
Das haben so viele Leute gefeiert, auch während Sanremo.
Also das fand ich schon witzig.
Aber ich habe den Hype da nicht so ganz verstanden. Also ich weiß schon, sie ist schon so eine, sie ist schon ein bisschen skurril, so eine Persönlichkeit und so, aber ich bin da nicht so bei ihr.
Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie gut angekommen wäre beim ESC.
Aber Sanremo, Sanremo ist nochmal ein Podcast für sich. Was dieses Jahr so alles ging. Also.
Ja. Ja.
Noch die Lieder, die jetzt natürlich, wie vermutet, meine Playlist, also meine ESC-Playlist dominieren.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt jedes Jahr gute Songs in Italien. Wobei ich sagen, also ich bin halt tatsächlich verrückterweise, obwohl ich eigentlich alles irgendwie verfolge ich Sanremo immer, also gar nicht live. Also live schaue ich die Shows gar nicht, weil mir geht's einfach viel zu lang. Ich schaue immer nur die Auftritte so teilweise auf YouTube dann im Nachhinein irgendwie an. Das versteht irgendwie niemand, weil ich habe das Gefühl, die ganze ESC-Welt schaut auch Sanremo, aber ich finde das irgendwie zu heftig. Das dauert ja Stunden.
Ist es auch, aber ich muss sagen, ich hatte dann so viele Fave-Beiträge in den Top 10, dass ich gesagt habe, ich hätte ja mit drei Songs absolut leben können und diese drei Songs wären für mich auch Siegkandidaten gewesen und einer davon ist es dann geworden, von Angelina Mango.
Ja, ist bei mir auch so. Wer sind deine anderen zwei gewesen?
Annalisa?
Ich glaube nicht, die dritte Variante ist es nicht.
Okay, alles klar. Aber sie auf jeden Fall und Mahmoud. Also.
Ah, dann hatten wir genau die gleichen drei Favoriten.
Okay. Ja. Idama fand ich noch cool.
Ich verstehe nicht, dass Mammut nicht in die Top 5 gekommen ist. Was war
ja,
da los?
Ja, ja. Aber der Kerl mit dem schrecklichen, sag mal,
ja,
mit der Seekuh?
Ja, ganz komisch. Habe ich nicht verstanden.
Wobei der, ich weiß gerade den Namen nicht, aber der hat coole Lieder. Und das ist auch das Coole an Sanremo, dass man da neue Künstler kennenlernt, so als Outsider von der italienischen Musikszene. Lernt man neue Leute kennen und kann dann mal so die Musikhistorie durchgehen. Und der hat richtig coole, der hat ja in dieser Cover Night hatte der ein arabisches Lied auf jeden Fall. Ah, und cool, das war auch super. Und aber ich kann auch nicht alles an Demos durchschauen. Also beim Finale ist es manchmal, da bin ich so aufgekratzt, weil wegen den anderen Sachen und so, da bleibe ich manchmal dann doch so lang wach, bis ich es weiß, weil ich mir dann denke, ey, ich hab's bis hier geschafft. Jetzt ist es eh zu spät. Es ist eh Samstag. Komm, jetzt gucke ich mal, ob Angelina Mango gewinnt, nachdem es so auf die Fresse geflogen ist. Wirklich. Also wirklich auf die Fresse geflogen. Hast du es gesehen?
Du meinst den Finalauftritt, oder wie?
Ja, die ist im Finale.
Aber als sie dann nochmal gewinnt, als sie gewonnen hat schon, oder wie?
Nee, das war ihr Auftritt im Finale, aber das war nicht dieser Siegerauftritt. Das war so der davor.
Echt jetzt?
Ja, das Ding ist, die hat halt so ein
Kleid. Verpasst halt immer alles.
Jeder so ein Kleid. Jetzt gehen wir dann doch in die aktuelle Besprechung, aber egal. Die hat dann immer so Kleider angehabt und dann so Plateauschuhe. Ich kann mich da gar nicht aus. Ich weiß nicht, wie diese Schuhe heißen, aber die sind so hoch, also so wie Plateauschuhe, einfach so hohe Absätze, okay, aber halt überall. Also nicht nur hinten,
so, ja, Hacke, sondern ja, überall. Also,
ich weiß, was ich glaub, du Plateauschuhe. Meinst. Ja, die hat dann so Plateauschuhe und dann so Kleider oder Sachen, die halt länger sind. Und ich habe mir beim ersten Auftritt gedacht, ey, das ist viel zu lang, wenn die nicht, weil die geht ja also Richtung Bridge, geht die dann auch runter. Also läuft die dann so eine Treppe runter und dann dachte ich mir schon so, ey, wenn es die jetzt hinhaut einfach mit dem Kleid, das geht doch nicht. Und dann hat sie es aber geschafft. Okay, war alles super. Und dann bei der zweiten Nacht, wo sie das Lied gesungen hat, ebenso. Da hat sie auch wieder sowas angehabt und ich dachte mir so, ey, wenn es dir jetzt hinhaut, das geht doch nicht, dem muss doch aufpassen, oh Mann, vor allem wenn sie die Treppe hochgeht. Und dann bei der Cover Night war, da hat sie nicht rumgetan, das Cover Night war ein anderes Lied natürlich, aber dann im Finale habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, es ist ja, also wahrscheinlich, ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht, ich dachte, wahrscheinlich nur, weil ich gesehen habe, okay, es hat sie jetzt zweimal nicht hingehauen, deswegen wird alles glatt laufen.
Das hat sie sich selber auch gedacht, wahrscheinlich.
Hat sie sich wahrscheinlich, genau. Das klappte dieses Mal auch. Und dann ist sie, und dann ist sie wieder zur Bridge, ist sie wieder die Treppen runter und hat dann voll die Party veranstaltet. Und weil das Publikum bei Sanremo, die unten sitzen, die gehen ja voll ab immer, nicht. Und und dann ist sie wieder die Treppe hoch. Und das waren wahrscheinlich die letzten 5 Sekunden des Liedes. Ist sie die Treppen hoch und dann haut sie einfach hin. Dann hat sie sich ganz schnell hingedreht nochmal und hat sich hingesetzt und die Arme so verschränkt im Sinne von, ich Ulknudel, mich hat's voll hingelegt.
Oh nein.
Aber sie kann das. Ich glaube, ich wäre gestürzt und wäre wahrscheinlich flennt von der Bühne oder sowas. Ja. Aber ich glaube, man muss es halt in dem Moment so voll geil verkaufen. So, ich wieder, eure Angelina.
Ja, ich glaube auch. Das muss man echt so hindrehen. Ja. Aber das erinnert mich auch, weil was ich tatsächlich schaue, ist der albanische Vorentscheid. Den habe ich jetzt dieses Jahr auch nicht so ganz krass verfolgt. Aber da hat ja die Gewinnerin, die Besa, die hat es ja auch fast hingelegt. Hast du es gesehen?
Und auch davon.
Und es war auch so ein viel zu langes, ganz hautenges Kleid, wo ich mir dachte, das sieht schon so unbequem aus. Und dann, das war so knapp.
Das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, mit den Songtext vergessen. Und da muss ich manchmal an Soap denken, weil internationale ESC-Fans, jedes Mal, wenn ein deutscher Vorentscheid kommt, dann kramen die nochmal das Video von dem dem armen Mädel wieder raus.
Oh nein.
Und dann,
sie hört uns nicht zu. Aber
deswegen bin ich kein Sänger, weil A, ich kann nicht singen und B, mir würde sowas passieren. Mir würde sowas passieren. Ja, weil ich denke, das ist einfach so menschlich und ich bin einfach, das ist, das, ich frage mich das sowieso bei jedem und bei jedem ESC und jedem Freundschaft so, wieso vergisst niemand den Text? Und wenn das jemand macht, dann auch nur kurz und man merkt es nicht.
Ja.
Jorge González hat es im Benidorm Fest nämlich hingebracht, dass er ein bisschen was vergessen hat. Ich glaube, Malik Harris hat ein bisschen was rausgelassen, oder? Von seinem, bei seinem Auftritt.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Irgendwas oder sowas aber auch. Aber eher so ein Blackout, das, und auch das kann dir einfach passieren. Einfach ein Blackout.
Aber dazu muss ich sagen, ich habe ja im Gegensatz zu dir den sanmarinesischen Vorentscheid angeschaut, außer ganz am Schluss, als eh schon alle gegangen sind, da bin ich auch gegangen. Also ich habe diesen letzten Auftritt von Megara dann nicht nochmal angeschaut. Ich bin
auch rausgelaufen einfach.
Ich bin auch rausgelaufen. Und aber was ich sagen muss, da ist mir aufgefallen, dass die performt haben, die hatten alle so einen Teleprompter direkt vor sich an der Bühne dran. Weil das ist mir bei der Loredana aufgefallen und weil die hat da die ganze Zeit davon abgelesen und ich dachte mir so, hä, wieso weiß die ihren Text nicht? Also das, die Tricksen da in San Marino zumindest, haben sie da sehr rumgetrickst. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in den Vorentscheiden vielleicht auch in anderen Ländern gemacht wird. Weiß ich nicht.
Ich meine, vielleicht San Marino, weil sie, die musste ja immer nochmal mit einem anderen Lied antreten, oder?
Nee, die hat das gleiche gesungen wie aus San Marino.
Ja, das gleiche gesungen? Gab es nicht auch Drama?
Da gab es auch Drama, ja. Also es gibt die Vorentscheid-Saison wirklich, eigentlich kann man es nur jedem Nicht-ESCler empfehlen, das auch zu verfolgen, weil es ist pure Unterhaltung.
Ich glaube, wenn wir jeden Punkt durchgehen würden, das wären Wochen, die wir füllen würden. Ich sehe hier Sachen und aber ich glaube, demnächst müssen wir auch zum Ende kommen, aber ich sehe zum Beispiel Danny Minogue for Australia.
Mm. Australien auch. Ist auch so ein Ding, ja. Da gibt es ja mittlerweile so viele Gerüchte.
Ja. Und ich habe und es gab so viele Gerüchte um Danny Minogue und so viele Hinweise, die ich dann gesammelt habe über Twitter und alles Mögliche und wenn man so Verschwörungstheorien hat, auch über den ESC, dann ist man ja auf Twitter oder jetzt X, ist man ja genau richtig. Und dann füttert man sich gegenseitig mit Hinweisen und ich war einfach zu 100% sicher, dass Danny Minogue für Australien auftritt.
Echt?
Und dann habe ich schon, ja, voll alles gepasst, neue Single rausgebracht, die Single geht 3 Minuten. Danny Minogue ist ein paar ESC-Kanälen gefolgt. Dann hat sie Radio-Interviews schon eingeplant gehabt für die Songveröffentlichung. Sie hat in einem Interview gesagt, ich gehe für Australien zum ESC. Nee, das hat sie nicht, aber es waren einfach so viele Hinweise. Und dann habe ich angefangen, den Artikel zu schreiben für ESC Kompakt und war dann so drin. Ich so, haha, der Spekulation. Weil ich habe ja da schon den Olli Alexander Artikel geschrieben und da war es dann wirklich, also der Spekulationsartikel über
Olli. Ah ja, okay.
Und ich so, haha, und das kriege ich jetzt auch raus, haha. Und dann schreibe ich einen Artikel und genau dann sagt die Nudel einfach in einem Interview, haha, fühlt sich geschmeichelt, aber nee, sie wird nicht zum ESC fahren. Und ich, echt jetzt?
Vor allem mit der Begründung, sie ist ja keine Jennifer Lopez. Hä? Und das habe ich am Anfang gar nicht geschnallt, aber da geht's einfach um ihr Alter. Sie ist ja zu alt und sie weiß nicht, ob sie das hinkriegt, weil sie ist keine Jennifer Lopez mehr. Ja.
Sie war aber noch nie eine Jennifer Lopez.
Nee, eben, finde ich auch. Aber jetzt mal generell darüber noch gesprochen. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass das ganz, ganz, ganz viele Acts international ausnutzen, dass man denken könnte, dass sie zum ESC gehen. Dass sie extra ihre Songs dann zu diesem Zeitpunkt veröffentlichen. Das ist mir jetzt schon bei vielen aufgefallen.
Ja, wie ich kündige schon wieder. Ich kündige, kommt nach dem 1. September raus. Geht genau 3 Minuten. Großstadtgeflüster äußert sich überhaupt nicht darüber. Ich meine, es ist schon legitim, dass die diese Promowelle ausnutzen, aber...
Aber wenn es von Anfang an so geplant war, dann ist es schon echt krass.
Ja, aber die Hoffnungen lagen dann echt bei jedem auf Großstadtgeflüster. Und die haben dann auch, glaube ich, auch dem Vorentscheid auch ein bisschen vielleicht bisschen damit geschadet, weil einfach jeder dann gedacht hat, okay, nee, wenn die nicht dabei sind, dann muss ja was anderes dabei sein und dann muss ja, und dann haben die Leute wahrscheinlich dann genauso einen Song gesucht, der sie so hypt wie der, und so einen Hype kann man aber niemals planen. Also das geht nicht. Also entweder entsteht einfach ein Hype und ein Song aufgrund verschiedener Faktoren oder halt nicht. Und dann ist es so. Aber das versuchen übrigens in diesem Jahr, glaube ich, viele so einen Hype wie Kerdia im letzten Jahr aufzubauen. Ja, ich hasse eigentlich so Vergleiche wie, ach, das ist doch nur ein Chanel-Abklatsch und der macht auf LNI Fulderera und das ist doch ein, keine Ahnung was. Ich hasse sowas, aber bei manchen ist es dann schon so offensichtlich, dass sie sich ermutigt gefühlt haben. Ich will dann zum Beispiel nicht sagen, dass so jemand wie, also guck mal, bestes Beispiel, Niederlande, der hat ja schon immer so Musik gemacht. Also nicht die Musik von Kerdia, aber es ist schon immer so, geht in die Richtung, stampfig, einfach, lustig. Der hat schon früher gemacht. Ich liebe Friesenjung.
Aber klar, dass er sich jetzt für ein ESC bewirbt, ist halt
genau, so. Genau, oder dass er jetzt in Frage kommt, ich glaube schon, dass es den Grund hat.
Ja, also ich glaube schon auch, dass die sich oft inspirieren lassen oder dann halt Mut bekommen durch die Sachen, die beim ESC gut gelaufen sind. Das kann schon gut sein. Aber dass man halt jetzt jeden Pop-Dance-Song von einer Frau Fuego-Kopie nennt, das hat mich jahrelang so sehr aufgeregt. Und jetzt mittlerweile macht man das ja nicht mehr. Man nennt es jetzt Slow-Mo-Kopie.
Ja, und genau.
Da denke ich mir so, als ob es auf diesem ganzen Planeten niemand anderes gibt, keine andere weibliche Sängerin, die Pop-Dance macht.
Niemand hat getanzt.
Es gibt nur Eleni und Chanel, es gibt sonst nichts anderes. Das ist so, also das finde ich auch traurig, dass manche so ein, ich will jetzt nicht zu böse sein, aber dass manche halt so eine eingeschränkte Sicht einfach haben auf die Musikwelt. Das ist halt traurig, aber gut.
Aber ich glaube, es ist menschlich, Ding, irgendwie diese Vergleiche zu ziehen.
Wahrscheinlich, ja. Ja, Max, aber das sind ja auch alles Themen, die wir ein anderes Mal noch weiter besprechen können und wo wir dann natürlich auch hoffen, dass dann immer noch Leute einschalten und dabei sind.
Genau, vielleicht haben wir jetzt ein paar Leute dazu animiert, uns öfters mal zuzuhören. Wir werden den Eisberg bestimmt ein paar Mal rauskramen noch. Aber wir dachten, das ist vielleicht ein cooler Start, damit wir schon von Anfang an zeigen, wie nerdig und tief drin wir in der Materie
sind. Ich glaube, das können sich die meisten auch so schon denken. Ich finde es ja auch spannend, mal zu wissen, oder was heißt mal, jetzt direkt zum Start zu wissen, ob es auch Menschen gibt, die uns zuhören, die überhaupt nichts mit dem ESC zu tun haben, die vielleicht nicht mal wissen, wofür ESC steht, weil die müssen ja jetzt komplett verwirrt sein.
Werden wir gucken und wenn wir es zur 100. Episode schaffen, erklären wir, warum dieser Podcast ESC Byte heißt.
Oh, ja. Das wollt ihr wissen. Glaubt mir.
Oh yes.
Das wollt ihr wissen. Ja, okay. Alright. Dann bis zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao.